Also je öfter du ein Wort hörst, desto normaler findest du es. Das ist auch bei allen Anglizismen, die so in unseren Sprachgebrauch kommen. Am Anfang denken wir so, oh, was ist das für ein seltsames Wort? Das Wort googeln oder auch das Wort Pandemie. Ja, das ist jetzt kein Anglizismus, das ist ein Fachwort. Es ist ein Adaptionsprozess. Wir gewöhnen uns total schnell an Wörter und deswegen ist es auch häufig so am Anfang ganz viel Widerstand, weil es sich komisch anfühlt, so ein Wort zu benutzen. Aber jedes Mal, wenn wir es aussprechen, tragen wir dazu bei, dass es für uns selbst und auch für unsere Umwelt gewöhnlicher wird. Und das ist ein ganz wichtiger Sprachadaptionsprozess.
Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und mich ein kleines Stück auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. In meinem Podcast unterhalte ich mich mit spannenden Menschen, die mir neue Perspektiven aufzeigen und mich auf meinem Weg in ein Leben mit mehr Achtsamkeit inspirieren. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von WeVolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. Der bewusste Umgang mit Sprache beschäftigt mich schon seit langer Zeit und deshalb freue ich mich sehr auf die heutige Folge mit Dr. Simone Burrell. Simone ist Sprachwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der linguistischen Unternehmensberatung. Dieses Jahr veröffentlichte sie ihr Buch Sprache denkt Female über intelligente Sprache für selbstbewusste und wertschätzende Kommunikation. Wir sprechen über die Rolle von Sprache in Unternehmen am Beispiel von gendergerechten Formulierungen und darüber, wie unsere Sprache unsere Wahrnehmung der Realität und unser eigenes Mindset beeinflusst. Viel Spaß beim Hören! Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast heute. Und ich habe mich total gefreut auf das Gespräch, weil mich das Thema gerade sehr, sehr interessiert und ich mich sehr damit beschäftige. Also wie unsere Sprache und unser Geist zusammenhängen und wie wir durch unsere Sprache Einfluss nehmen können darauf, wie wir denken, wie wir die Welt wahrnehmen und auch mit welchem Mindset wir rumlaufen. Und deshalb freue ich mich einfach, dass wir jetzt eine Stunde zusammen haben und bin sehr gespannt auf das, was du zu erzählen hast.
Ebenso, vielen Dank, lieber Daniel, für die Einladung. Ich freue mich auch immer wieder sehr darüber, wenn Menschen mir schreiben, die das Thema Sprache ergründen wollen. Und das Thema Sprache bewegt sich ja wirklich überall, sei es jetzt im professionellen oder im privaten Kontext. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es hat einen enormen Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln, auf die Art, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen eingehen, aber auch zu uns selbst. Und deswegen ist es eigentlich für jede Person, die, also meines Erachtens, die erfolgreich führen möchte, die erfolgreich arbeiten möchte, die erfolgreich ihr Leben gestalten möchte, so der erste Touchpoint, mit dem sie sich mal beschäftigen sollte.
Absolut. Und vor allen Dingen für einen Podcast ist Sprache sehr wichtig.
Ja, Podcast-Sprache. Dazu könnte ich auch mal ein Paper schreiben. Wäre super interessant, ja. Und das ist auch auf jeden Fall der erste Podcast, in dem ich bin, in dem wir eine Meditation gemacht haben. So als Grounding-Methode, finde ich sehr, sehr cool.
Sehr schön. Was mich interessiert ist, woher deine Begeisterung für Sprache kommt. Vielleicht gab es einen Moment in deinem Leben, deiner Kindheit, deiner Jugend, wo du gemerkt hast, das ist mein Thema, da möchte ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre mit verbringen.
Also ich habe schon als Schulkind sehr gerne Texte geschrieben. Das hat sich damals eben noch auf Tagebücher, nur auf Tagebücher ja ausgelegt. Die eigenen Bücher, die kamen dann erst später. Aber ich habe schon immer so einen Drang gespürt, mich über Schriftlichkeit mitzuteilen. Ja. Andere Menschen nutzen auch die Mündlichkeit sehr gerne und quatschen ewig lang. Ich war eigentlich immer eher die Person, die das schriftliche Medium genutzt hat. Also daher, Sprache war für mich immer vor allem auch in der Schriftlichkeit interessant. Und dann später in der Oberstufe habe ich festgestellt, dass ich total gerne Gedichte analysiert habe. Also dass ich mich gefragt habe, mit welcher Strategie wird eine gewisse Wirkung durch Sprache erzeugt? Was gibt es für Stilmittel? Wie werden Wörter aneinandergereiht? Warum ist das so? Und da konnte ich mich wirklich sehr, sehr für begeistern, auch für Lyrik immer noch. Mhm. Die meisten anderen haben das gehasst. Ich war auch gut in Fremdsprachen. Also das heißt, ich habe auch hier gemerkt, es fällt mir leicht, Sprachsysteme zu verstehen, Regeln zu erlernen, Grammatiken zu erlernen. Ich habe damals eben Latein gehabt, Französisch, Englisch und dann auch eben Deutsch, die Gedichte. Und ja, da hat sich dann eine Affinität dazu also wirklich gezeigt, aber es war nicht so, dass ich damals schon wusste, dass ich eine Unternehmensberatung gründen würde, die sich auf Linguistik spezialisiert. Also das war mir nicht klar, ja, damals. Und dann habe ich ja später Anglistik und Germanistik studiert, habe dann im Bereich Germanistik promoviert, also auch im Bereich der Sprachwissenschaft, und habe mich dann aber dort immer stärker auch auf sogenannte Gebrauchstexte spezialisiert, also Geschäftsberichte oder auch ein Podcast. Das wäre auch ein Gebrauchstext, eben in der mündlichen Form tatsächlich. Das ist kein lyrischer Text, wobei kann man sicherlich auch lyrisch machen, aber mich hat dann auch interessiert, wie wir insgesamt Sprache eben benutzen in der Alltagskommunikation, und da habe ich das dann eben immer weiter ausgeweitet und habe auch viele Sachen versucht zu kombinieren. Ja, und letztlich auch meine Begeisterung für Sprache ist eben, wie du in der Anfangssequenz schon gesagt hast, sicherlich auch darin begründet, dass ich mich sehr für die Psychologie interessiere, von Menschen, von Gruppen, von Organisationssystemen, und da ist ja Sprache ein ganz, ganz großes kulturbildendes Element.
Ja, du hast gerade schon erzählt, dass du heute sogar Unternehmen berätst. Linguistische Unternehmensberatung. Wie kam der Schritt von der Wissenschaftlerin zur Unternehmensberaterin?
Ich habe die Wissenschaft immer geliebt. Ich liebe sie auch immer noch und habe jetzt auch über verschiedene Punkte wieder zu ihr zurückgefunden, dass ich Fachbücher schreibe, dass ich eine eigene Buchreihe rausgebe. Aber mir war sie immer zu langsam. Also gerade die Geisteswissenschaften, in denen ich gearbeitet habe, an der Uni Heidelberg war das damals, waren eher aus meiner Sicht konservativ unterwegs. Also wir haben uns eher mit Themen beschäftigt, die meines Erachtens schon 10 Jahre alt waren, und ich wollte einfach was Aktuelles gerne beforschen. Ich wollte auch vor allem angewandt forschen. Das ist auch etwas, was in den Geisteswissenschaften nicht so alltäglich ist, dass du dich jetzt wirklich mit solchen Texten beschäftigst. Nehmen wir das Thema Podcast. Es ist nicht so alltäglich, dass du jetzt forschen würdest darüber, wie ist ein Podcast sprachstrukturell aufgebaut, sondern ist dann doch eher die Frage, okay, wie hat Goethe seine Werke aufgebaut? Wie sind irgendwelche Arzt-Patienten-Gespräche, whatever, aufgebaut? Also, genau, das war mir einfach immer zu weit weg von der tatsächlichen Realität der Menschen. Und nach meiner Doktorarbeit bin ich dann eben erst in ein Finanzdienstleistungsunternehmen eingestiegen als Kommunikationsleiterin, habe den Job dann nach einem Burnout nach einem halben Jahr später gekündigt. Und da hat sich dann eben was Zweites gezeigt in meiner Persönlichkeit, dass ich eben ein ganz, ganz großes Freiheitsbedürfnis habe. Also ich möchte schnell arbeiten, ich möchte freiheitlich arbeiten und ich möchte vor allem selbst Entscheidungen treffen. Und dann kam wieder so diese Erinnerung zurück, okay, du hast doch immer gerne Sprache gemacht, du hast auch immer gerne getextet. Und somit habe ich das dann intuitiv einfach weitergemacht, auch ohne tatsächlich das Ziel, dass daraus ein Unternehmen entsteht. Das ist dann über die Jahre daraus geworden. Ich bin einfach quasi meiner Leidenschaft gefolgt. Und somit hat das dann auch für mich gestimmt. Du tu das, was du wirklich gerne machst, und dann wird sich dann auch daraus Dinge selbst ergeben.
Ja. Und du hast gerade angesprochen, dass dich vor allem so aktuelle Themen begeistern. Ja. Und es gibt ja, ja, wirklich viele Themen, die mit Sprache zu tun haben. Genau genommen hat wahrscheinlich alles mit Sprache zu tun, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Du hast in einem Vortrag von der Zeitakademie gesagt, den ich gerne auch verlinke, es gibt kaum Denkvorgänge, bei denen Sprache keine Rolle spielt. Und deshalb, was mich interessieren würde, ist, was sind so die aktuellen Themen, wo du wirklich Begeisterung spürst, also wo du dieses Gefühl hast, da will ich mitreden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also ein ganz großes Thema, zu dem wir viel arbeiten, zu dem ich auch selbst weiterforsche, ist gendergerechte Sprache. Mhm. Ja, ganz klar. Das ist in den letzten 2 Jahren so aus einer Nischenecke, also die ja schon immer existiert hat, also schon seit den 80er Jahren wird dazu geforscht, auch aus der Genderlinguistik, und wird darüber debattiert. Aber jetzt die letzten 2 Jahre ist das so aus dieser nischigen Ecke nochmal rausgekommen, eigentlich in den Mainstream. Und es hat sich stark politisiert, emotionalisiert. Ja, es gibt Menschen, die haben große Angst davor, dass ihnen ihre Privilegien dadurch weggenommen werden, dass sie jetzt irgendwie sprachpolizeilich geahndet werden. Die sprechen vom Gender-Gaga. Also da ist ganz, ganz, ganz viel Angst in diesem Diskurs und auch viel Unwissen. Ja. Und da sehe ich natürlich um auf deine Frage zurückzukommen, ganz großen Bedarf und auch einen ganz großen Wunsch von meiner Seite mitzureden, um eben mehr Fakten in diesen Diskurs reinzubringen, weil es ist bisher überhaupt nicht nachgewiesen, dass Nachteile entstehen durch gendergerechte Sprache. Es gibt dagegen viel mehr Vorteile. Ich denke, da kommen wir auch noch drauf, wenn wir noch ein bisschen ins Thema einsteigen. Und gendergerechte Sprache, genau das ist eben etwas, was mir auch sehr, sehr nahe liegt, weil das eben ein Thema auch ist. Da kommt ein weiteres großes Thema raus, was ich gerne schon immer auch bearbeitet habe, nämlich das Thema Gerechtigkeit. Mhm. Also wer hat Teil an einem gewissen Diskurs, wer hat nicht Teil, wer wird ausgeschlossen? Also das heißt, gendergerechte Sprache ist ein großes Thema, aber auch das zweite große Thema ist so politische Sprache. Wer hat überhaupt Teil an einem politischen Diskurs? Wie sehr werden Menschen dazu angeregt, sich mit Politik zum Beispiel zu beschäftigen? Wie sehr werden sie auch wieder ausgeschlossen? Das ist was mich interessiert. Mich interessiert Jugendsprache wahnsinnig. Mhm. Wie sich da über das Internet neue Sprachformen entwickeln, gerade auch Anglizismen, die da ja ganz, ganz viel Einfluss erhalten haben, aber auch die Frage, wie das Türkische auf die Jugendsprache einwirkt, sodass wir eine Entwicklung sehen hin zu diesem typischen Beispiel, ne, dass wir nicht mehr sagen, ich gehe zum Bahnhof, sondern Jugendliche oft sagen, ich gehe Bahnhof. Also es werden Präpositionen ausgelassen. Letztlich lässt sich das alles auch nochmal drunter fassen, so Sprachwandelphänomene. Die reizen mich total, zu gucken, wie sich Sprache entwickelt, wie sich Sprache wandelt. Statistisch gesehen, alle 50 Jahre haben wir so einen Sprachwandelshift. Und der deutet sich gerade total stark an und da möchte ich unbedingt mitreden.
Ja, ich merke auch deine Begeisterung gerade. Und ja, du hast gerade schon so viele Themen genannt. Wir haben im Vorfeld, also ich zusammen mit Anna, die mich unterstützt bei dem Podcast, haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, so welches aus diesen ganzen Themen nehmen wir. Und ich würde gerne auf zwei Dinge heute einen Fokus legen. Mhm. Und zwar einmal auf das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich gendergerechte Sprache als ein Beispiel dafür, wie unsere Sprache Einfluss darauf hat, wie wir miteinander leben und wie die Kultur ist, vor allen Dingen auch in Unternehmen. Mhm. Und das andere, worauf ich gerne Schwerpunkt legen würde, ist, wie wir mit der Sprache, wenn wir mit uns selbst sprechen, in inneren Dialog gehen, auch unsere Weltanschauung und unser Mindset beeinflussen können. Und lass doch gleich mal ins erste Thema reinspringen.
Super gerne.
Ja, und du hast gerade schon so viel dazu erzählt. Wenn wir mal auf Unternehmen gucken und auf die letzten 20, 30 Jahre, was ich immer schon wahrgenommen habe, ist, man spricht von dem Geschäftsführer und man spricht von der Putzfrau. Und das ist so dieses Bild, was man von einem Unternehmen hat. Und dann hat man viele Jahre gesagt, okay, es ist nicht so gemeint. Mit Geschäftsführer meine ich natürlich auch die Frauen. Und aus Putzfrau wurde dann irgendwann Facilitator oder Facility Manager.
Facility Manager, ja, genau.
Also welche Rolle spielt dieser Male Bias, hast du ihn auch genannt mal in einem Talk von dir, für Unternehmen und für die Kultur?
Der spielt eine riesige Rolle. Also Sprache spiegelt ja immer wieder auch unseren eigenen gesellschaftlichen Status quo, bei dem wir gerade als Gesellschaft sind. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, bis in die 60er Jahre ungefähr, war Frauen zum Beispiel der Zugang verwehrt zum Finanzmarkt, ohne dass sie Zustimmung hatten von einem männlichen Familienmitglied. Oder auch sie durften nicht arbeiten ohne Zustimmung eines männlichen Familienmitgliedes. So, dass ich auch da sagen muss, so aus einer sprachhistorischen Perspektive, war das durchaus auch verständlich gewesen, dass wir dann der Geschäftsführer hatten oder der Chef, weil es eben in fast allen Fällen so war, dass das eben eine männliche Person war. So, ich versuche das immer auch aus so einer sprachhistorischen Perspektive zu erklären, sodass nicht immer sofort der Vorwurf im Raum steht, hey, alle sind böse, die das benutzt haben. Nee, das sind sie nicht, sondern wir haben uns einfach daran gewöhnt. Und du hast gerade eben schon gesagt, dieser Male Bias, das bedeutet einfach, wir haben eine krasse Verschiebung in unserem Sprachsystem. Jetzt nicht nur im Deutschen, gibt es auch in anderen Sprachen, aber gerade im Deutschen, hin zum maskulinen Bezeichnen von Wörtern. Nennt sich auch das generische Maskulin. Mhm. Also, dass wir immer davon ausgehen, erstmal, dass es eben eine männliche Person. Und deswegen sagen auch die meisten Menschen immer noch der Chef. Oder die sagen der Mitarbeiter oder sie sagen der Vorstand. So. Glücklicherweise hat sich das dann eben geändert in den letzten 5 Jahren noch viel krasser durch auch Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder auch insgesamt mehr im beruflichen Arbeitsmarkt aktiv sein können. Und somit ist es eben nicht mehr zeitgemäß, nur zu sagen, der Chef oder der Geschäftsführer. Mhm. So, das heißt, wir brauchen also auch eine weibliche Bezeichnung hierfür. Oder auch wenn wir wiederum andere Menschen, die sich eben nicht in dieses männlich-weiblich Kontinuum einordnen möchten, mitmeinen, da gibt es auch nochmal andere sprachliche Formen, über die können wir auch gerne noch sprechen. Mhm. Aber eben der Punkt ist, um nochmal das ganz deutlich zu machen, dass dieser Gedanke, wir sagen weiter der Chef oder wir sagen weiter der Geschäftsführer und meinen damit Frauen und alle anderen Menschen mit, die sich eben nicht als männlich lesen, der ist einfach falsch, weil es haben schon zahlreiche Studien belegt, dass wenn wir eben nur der Geschäftsführer sagen, dann macht man immer solche schönen Studien, ne? Da macht man so Assoziationstests oder man zeigt Bilder, dass eben die Mehrheit der Menschen, die das hört, sich darunter einen Mann vorstellt.
Absolut,
ja. Ja, jetzt kannst du sagen, das ist nicht schlimm. Das ist aber dann doch wieder schlimm, weil das hat außersprachliche Wirkungen. Das heißt nämlich, wenn ich mir einen Geschäftsführer oder auch einen Chef eher als männlich vorstelle, dann treffe ich andere Auswahlentscheidungen beim nächsten Beförderungsgespräch. Dann kann ich mir vielleicht auch nicht vorstellen in meinem Team, dass ich jetzt plötzlich eine Chefin haben möchte oder auch in Stellenanzeigen. Ganz, ganz krasser Punkt beim Recruiting. Dann schreibe ich das nicht so, dass Frauen sich da auch angesprochen fühlen. Das ist nämlich ein zweites Finding, das wir inzwischen wissen. Die Mehrheit der Frauen fühlt sich weniger gut angesprochen mit solchen rein männlichen Bezeichnungen. Es hat also ganz viele außersprachliche Effekte, die dadurch entstehen können. Und deswegen ist es einfach für ein Unternehmen, was zukunftsfähig sein möchte, was auch andere Zielgruppen ansprechen möchte, außer diejenigen, die über 50, über 60 sind zum Beispiel, weil da ist nämlich noch eine viel höhere Akzeptanz da für dieses generische Maskulinum. Gerade die Zielgruppen unter 30 wollen das gar nicht mehr. Mhm. Wer also zukunftsfähig sein muss, sollte sich absolut mit dem Thema gendergerechte Sprache beschäftigen, auch wenn die meisten sagen, oh, was für ein nerviges Thema. Es ist genauso wichtig, ja, wie die Einführung eines neuen SAP-Systems, nur auf einer anderen systematischen Ebene.
Ja. Ja, ich habe oft in letzter Zeit dieses Argument gehört, wir haben ja schon eine Gleichberechtigung und das ist ja nur eine Kleinigkeit und daran muss man sich jetzt auch nicht aufhängen, aber du kennst die Argumente aus dem Diskurs ja auch. Und total, ich denke mir, es ist so der kleinste Schritt, den ich machen kann, dass ich so ein bisschen ändere, wie ich spreche. Und wenn ich damit einen Effekt habe, ist das auch großartig. Also da gibt es die Möglichkeit für jeden und jede, das System zu verändern. Dadurch einfach durch unseren Absolut. Einfluss, durch die Art, wie wir sprechen.
Ja, also total. Ne? Also da kann ich eben schon als Individuum mich gewisserweise in der Welt verorten und auch schon sagen, hey, ich möchte vielleicht nicht mehr die Welt so haben, wie sie mal war vor 50 Jahren. Und deswegen ändere ich auch meine Sprache und dieses Argument, wir haben ja jetzt schon eine Gleichberechtigung, das höre ich auch immer wieder. Und das sind so typische Argumente, die eben auch vorgebracht werden, sei es jetzt von Menschen, die dagegen sind, Sprache zu verändern. Das gibt es auch schon seit 200, 300 Jahren, dass Menschen gegen solche Sprachwandeländerungen angehen. Zum Beispiel der Verein Deutsche Sprache spricht sich da ganz explizit gegen an. Aber das lässt sich einfach nicht ändern. Und wir haben so viele Indikatoren im Moment, die anzeigen, dass sich die Sprache sowieso wandeln wird in Richtung gendergerechte Sprache, auch wenn viele Menschen davor Angst haben oder das nicht möchten. Sodass sich eigentlich nicht die Frage stellt, für mich jetzt und auch für uns als Beratung, wird es passieren, sondern wie gehe ich als Unternehmen damit um? Und gerade nochmal, um diesen Punkt zu machen, den du gesagt hast, wir haben doch jetzt schon Gleichberechtigung. Das ist wahnsinnig, das ist eine wahnsinnig privilegierte Sichtweise, das zu denken, weil wenn wir uns mal wirklich statistisch angucken, wie es denn aussieht, wir haben keine Parität in Führungspositionen, wir haben keine Parität in politischen Ämtern, wir haben keine Parität in Hochschulen, wir arbeiten ja auch viel in Hochschulen, da haben wir ungefähr 20-30% Professorinnen. Wir haben keine Parität, wenn es um Bezahlung geht. Also da ist immer noch ein ziemlicher Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen. Und gerade auch, wenn man sich nochmal Paarbeziehungen zum Beispiel anschaut, so die letzte der Domäne der Gleichberechtigung ist, sage ich immer wieder, wie da auch umgegangen wird mit Geld oder wer sich um Kinder kümmert, das ist nicht wirklich gleichberechtigt, so dass wir sagen können, hey, wir sind da schon total weit. Deutschland ist total am Ende, wenn wir uns angucken, was andere europäische Länder machen. Island ist da zum Beispiel Vorreiterin, aber Deutschland hat sehr, sehr viel Nachholbedarf und daher ist die Sprache nur ein kleiner Schritt von vielen, die noch gegangen werden müssen, damit Menschen wirklich gleichberechtigt sind.
Ja, ich finde das ein schönes Beispiel für Systemik auch. Also das, es gibt das große System, die große Struktur mit Institutionen, die sagen, wie Sprache ist. Ja. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, die ich als Individuum habe im Alltag. Und genau. Ich glaube, was ich mir sehr wünschen würde, ist, wenn die HörerInnen von diesem Podcast einfach mitnehmen für sich, sich Moment zu nehmen, zu reflektieren. Also passt die Sprache dazu, wie ich als Mensch sein möchte? Ja, und welchen Einfluss habe ich auf die Gesellschaft durch meine eigene Sprache? Das finde ich sehr schön. Ja.
Ja, und vielleicht auch was also ich finde es auch immer wichtig, den Aspekt der Höflichkeit auch mit zu bedenken, weil ich spreche ja auch mit anderen Menschen. Und wenn ich dann jemanden anspreche, und ich verwende aber immer nur die männliche Form, dann habe ich ja auch in gewisser Weise, also nehme ich nicht die Realität der anderen Person wahr. Und das habe ich ja gerade vorhin auch schon gesagt, die jüngeren Zielgruppen, die bewerten das als einen ganz wichtigen Aspekt bei der Wahl des nächsten Jobs oder auch überhaupt des Berufseinstiegs, ob es einem Unternehmen oder auch einer Hochschule oder einer Kommune, whatever, wohin sie eben gehen, ob die sich auch sprachlich an sie anpassen. Ja. Und somit ist das eben nicht nur eine Entscheidung für mich, sondern es ist auch eine Entscheidung, ob ich meine Zielgruppe ernst nehme, mit der ich spreche und ob ich auch im Gespräch jemanden ernst nehme, mit dem ich spreche. Und du hast eben diesen schönen glottalen Stop gemacht im Mündlichen. Der ist ja jetzt so, seit 1-2 Jahren wird das auch viel im Radio gemacht. Gegen den wird auch sehr, sehr stark vorgegangen, gerade aus rechten Ecken, was auch nicht in gewisser Weise historisch zu verstehen ist, weil das Deutsche kennt ganz, ganz viele Wörter mit diesem glottalen Stop, zum Beispiel Spiegel, Ei oder auch Vereisen. Das heißt, es ist ein ganz probates Mittel im Deutschen, das einzusetzen. Und das nutzen inzwischen auch mehr und mehr Unternehmen. Zum Beispiel Audi hat sich dafür entschieden, Otto hat sich dafür entschieden. Verschiedene Hochschulen in Baden-Württemberg planen jetzt eine Regelung dafür, wie sie auch für Hochschulen dafür für eine einheitlichere Regelung finden können, wie sie gendern. Also es wird nicht aufzuhalten sein. Und deswegen super Tipp an unsere Hörenden, dass du das auch nochmal sagst. Überlegt das mal selbst, ja, wie wollt ihr sprechen in Zukunft?
Ja. Jetzt hast du gerade Hörenden gesagt, das finde ich auch ein interessanter Punkt. Also es gibt die Möglichkeit, einfach von Hörer zu sprechen und alle zu meinen. Es gibt die Möglichkeit zu sagen Hörer und Hörerinnen und es gibt die Möglichkeit, Hörende zu sagen. Und dann diese neue, ich sag mal neue, aber jetzt relativ neue Möglichkeit, HörerInnen. Ich habe mich am Anfang des Jahres vorgenommen, das so zu machen. Und ich habe hab ja die Möglichkeit, auch meine Podcasts zu schneiden und nochmal zu hören. Yeah. Und es fällt mir nicht leicht. Also es fühlt sich für mich noch nicht natürlich an und ich vergesse es häufig. Für mich ist es aber wichtig, weil ich gerne betonen möchte auch, dass ich alle gerne ansprechen möchte. Und vielleicht dadurch auch einen Beitrag leisten kann mit den Zuhörenden, die das dann für sich dann irgendwann auch als natürlich empfinden. Aber wenn wir jetzt mal gerade dabei sind, also was ist deine präferierte Variante und wie kann man das zur Normalität werden lassen, dass es sich natürlich anfühlt, dass es wirklich Teil unserer Sprache, unseres Seins wird?
Also ich finde es super, dass du da so offen drüber reflektierst, dass es eben nicht so einfach ist, jedes Mal dran zu denken und dass es auch gerade am Anfang immer wieder misslingt, weil im schriftlichen Sprachgebrauch sind wir sehr viel kontrollierter als im mündlichen Sprachgebrauch. Und das ist schon mal die fortgeschrittene Version. Deswegen rate ich immer dazu, erstmal auch im Schriftlichen anzufangen. Das heißt, seine Texte, die wir schreiben, ihre Texte, die sie schreibt, die jeder Mensch schreibt, nochmal durchzulesen, sei es jetzt eine E-Mail oder sei es jetzt irgendein Blogbeitrag. Also da gibt es auch inzwischen schon Software, die da unterstützend kontrolliert, die wir zum Beispiel nutzen, um zu gucken, hey, ist da gendergerechte Sprache drauf? Ja. Und im Mündlichen sind wir weniger kontrolliert. Also es braucht sehr viel Übung, damit du gleichzeitig, während du sprichst, dich sozusagen auf der Metaebene beobachtest, welches Wort du auswählst. Und du hast es eben ja auch schon mal so ein bisschen angerissen. Es gibt drei Möglichkeiten, für die ich mich entscheiden kann. Entweder ich nutze die Paarform, Hörerinnen und Hörer, nur Hörer zu nutzen und alle mitzumeinen, funktioniert nicht, hatten wir ja vorhin schon, weil da werden nicht alle mitgemeint. Also deswegen müsste es eigentlich immer die Paarform sein, Hörerinnen und Hörer. Ja. Dann haben wir die sogenannten orthografischen Varianten. Für die hast du dich vorhin mündlich entschieden, da hast du gesagt HörerInnen. Das würde jetzt im Schriftlichen so abgebildet werden, dass du entweder ein Sternchen machst, einen Unterstrich oder einen Doppelpunkt. Mhm. Das sind eben diese drei Varianten, die gerade auf dem Markt sind. Und das ist erstmal, ja, das wird viel ausgehandelt noch. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, dass wir sehen, es ist gerade ein krasser Sprachwandel, der im Gange ist. Im Moment wird das Sternchen noch bevorzugt eingesetzt. Wir haben dazu mal verschiedene Untersuchungen gesichtet. In ungefähr 60% der Fällen, wenn Menschen orthografische Varianten nutzen, entscheiden sie sich für das Sternchen. Mhm. So, und dann gibt es die dritte Form, die habe ich gerade genutzt. Das ist die sogenannte Neutralisierung. Hörende, dass eben versucht wird, das Thema Geschlecht komplett aus dem Wort wegzunehmen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig im Deutschen, weil das Deutsche ist eben eine Sprache, die nutzt eben auch die geschlechtliche Markierung innerhalb auch von Bezeichnungen, von Funktionsbezeichnungen. Das ist in diesem Fall eben Hörerinnen und Hörer. Aber es geht bei den meisten Wörtern, dass du eine Neutralisierung nutzt. Zum Beispiel auch, dass du nicht mehr sagst Arbeitgeber, sondern du sagst Arbeitgebende. Mhm. Du sagst nicht mehr Lehrer, du sagst Lehrende. Bei dem Wort Studierende, das war zum Beispiel die erste Neutralisierung, die gibt's schon gefühlt ewig. Ja, ja. Und die ist auch inzwischen weitestgehend konventionalisiert, also die wird angenommen und da sagen eigentlich alle gefühlt Studierende. Und ich sag immer, eigentlich ist es nur wichtig, dass jemand sich für eine Möglichkeit entscheidet und das dann auch durchzieht. Es wird eben am Anfang nicht immer, haben wir schon gehabt, ne, es wird nicht immer einfach sein, gerade im mündlichen Sprachgebrauch darauf zu achten, aber es wird dann immer häufiger auch zur Normalität werden oder du hörst das hier nochmal an und verbesserst dich oder vielleicht weist dich jemand auch darauf hin, hier hast du gerade nicht gegendert. Also das ist ganz normaler Adaptionsprozess, der dauert bestimmt 1 bis 2 Jahre, bevor das so richtig fließend im Mündlichen auch übergegangen ist in einen selbst. Das ist aber auch nicht problematisch, sondern es geht immer nur darum, erstmal das Mindset sich sozusagen nochmal abzudaten, sich bewusst zu machen, ich möchte was in meiner Sprache zu ändern und das Ganze dann nochmal auch im Mündlichen zu reflektieren. Und da helfen zum Beispiel auch Sprachaufnahmen, immer wieder auch von sich selbst. Mhm. Gerade wenn du viel im öffentlichen Raum unterwegs bist, jetzt im Podcast oder auch unsere Hörenden, vielleicht macht ihr Vorträge oder ihr habt einen Talk oder auch sonst, nehmt euch das auf, hört euch das nochmal an. Und dann entstehen solche Sprachlernmomente, in denen ihr reflektieren könnt, okay, hier habe ich gegendert, hier nicht, achte ich das nächste Mal noch mehr drauf.
Ja. Du hast gerade Studierende genannt. Das ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil da fühlt es sich für mich normal an. Und ich erinnere mich aber noch genau an den Moment, als ich das erste Mal gehört habe und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe, warum? Das war noch ein ganz anderes Mindset, bestimmt auch schon 15 Jahre her oder so, ne?
Und auch einfach Gewohnheit, ne? Also je öfter du ein Wort hörst, desto normaler findest du es. Ja. Das ist auch bei allen Anglizismen, die so in unseren Sprachgebrauch kommen. Am Anfang denken wir so, oh, was ist das für ein seltsames Wort? Das Wort googeln oder auch das Wort Pandemie. Ja, das sind ja zum Beispiel, das ist jetzt kein Anglizismus, das ist ein Fachwort. Aber Corona ist ein schönes Beispiel. Auf während jeden dieser Fall. Zeit haben wir ganz viele Wörter aus der medizinischen Fachsprache übernommen, die wir am Anfang ein bisschen strange fanden und die verwenden jetzt alle Leute durchgehend. Also so ein Verb wie verimpfen. Mhm. Ja, verimpfen. Das hat niemand davor genutzt außerhalb des medizinischen oder auch des technischen Sprachgebrauchs. Also es ist ein Adaptionsprozess. Wir gewöhnen uns total schnell an Wörter und deswegen ist es auch häufig so am Anfang ganz viel Widerstand, weil es sich komisch anfühlt, so ein Wort zu benutzen. Aber jedes Mal, wenn wir es aussprechen, tragen wir dazu bei, dass es für uns selbst und auch für unsere Umwelt gewöhnlicher wird. Und das ist ein ganz wichtiger Sprachadaptionsprozess.
Ich habe im Moment noch 2 Situationen, in denen ich Unsicherheit spüre. Das eine ist die englischen Bezeichnungen, zum Beispiel Manager. Und das andere ist, und das ist mir auch erst vor diesem Podcast aufgefallen, heißt es Gast oder Gästin?
Oh, gute Frage.
Und da ich jetzt eine Expertin hier habe, dachte ich, kann ich die beiden Fragen gleich mal adressieren.
Also über dieses Beispiel gerade Gast und Gästin wird immer wieder diskutiert, weil das gab es schon zu den Zeiten der Grimmschen Brüder. Die haben eben noch nicht nur Märchen aufgeschrieben, sondern sie haben eben auch als Germanisten, beide damals eben, weil es auch vor allem Germanisten gab, sie haben sich mit der deutschen Grammatik beschäftigt und ein deutsches Wörterbuch auch aufgeschrieben. Auf jeden Fall haben sie damals schon in ihrem historischen Wörterbuch, haben sie diese zwei Personenbezeichnungen auch gehabt, Gast und Gästin. So, das heißt, es gab diese beiden Wörter tatsächlich. Mittlerweile ist es von der Nutzungsfrequenz so, dass das Wort Gästin kaum mehr benutzt wird. Es wäre aber eigentlich korrekt zu sagen, die Gästin. Ja, aber dadurch, dass das eben für viele so extrem seltsam klingt, empfehle ich eigentlich eher zu sagen, also sich einfach für ein anderes Wort zu entscheiden. Du hast das eben auch gerade gesagt, du hast nicht gesagt, die Simone ist unsere Gästin, sondern du hast gesagt, die Simone ist unsere Expertin. Dann gibt es wiederum andere Stimmen aus diesem Diskurs, die sagen, nee, Gast ist ein neutrales Wort, das hat kein Geschlecht. So, wenn wir uns da wiederum die Sprachgeschichte angucken, ist es eben nicht nachzuweisen, dass das so ist, sondern es wurde eigentlich immer als männlich benutzt. Ja. Deswegen meine Empfehlung, wenn es möglich ist, das Wort einfach umgehen und sich ein anderes auszusuchen.
Es fühlt sich auch falsch an zu sagen, die Gast.
Genau, das ist auch für uns, wir haben ja auch als Menschen ganz viel so intuitives Sprachgefühl. Ja. Wir wissen das dann eigentlich und wir fühlen uns und deswegen eher ein anderes Wort dafür benutzen. Ja, wenn ich jemanden begrüßen möchte, kann ich sagen, hey, liebe Teilnehmende, ich kann sagen, liebe Anwesende, ich kann sagen, liebe alle in E-Mails zum Beispiel. Ich kann es auch komplett umgehen. Ich kann einfach sagen, schön, dass ihr alle da seid. Also das hat nochmal was viel Inklusiveres, was viel Direkteres. Das Wort Gäste insgesamt, das ist auch ein Wort, bei dem ich glaube, dass es, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Headset hier halb ruiniert. Ich glaube, das wird sich auch vielleicht mehr und mehr aus unserem allgemeinen Sprachgebrauch verabschieden, weil es eben jetzt gerade auch durch den Internet gebraucht, durch unsere technisierte Kommunikation. Wir sprechen nicht mehr so viel mit dem Wort Gäste. Wir sagen, das ist unsere Community, das ist mein Homie. Also wir haben viel mehr auch englische Begriffe aus dem Sprachgebrauch, die reinkommen. Und das wird sicherlich irgendwann überflüssig werden. Zum Wort Manager. Das Wort Manager wird ganz gerne so als Zwischenschritt benutzt, weil Menschen kein äquivalentes Wort finden im Deutschen. Ich würde es auch nicht nutzen, weil es gibt den sogenannten Think Manager, Think Male Effekt, weil auch das Englische hat Probleme mit einem Male Bias. Mhm. Und es gibt eben viele Untersuchungen, die eben zeigen, wenn du schreibst Manager oder wenn du sagst Manager, dann fühlen sich da eben auch eher männliche Personen angesprochen und weibliche werden nicht repräsentiert. Ich empfehle hier immer einfach zu sagen Management, das Management. Dann habe ich eben eine gemeine Funktionsbezeichnung, die nicht auf Frauen und auch nicht auf Männer anspielt. Oder auch hier wieder zu etwas zu nehmen, was neutral ist. Wir hatten vorhin das Thema Putzfrau. Mhm. Ja, ich würde hier auch das Geschlecht komplett weglassen. Ich würde nicht sagen Putzfrau oder Putzmann. Ich würde Putzkraft sagen. Also es gibt wirklich schon viele Wörter, die auch existieren im Deutschen, die auch immer schon existiert haben. Die sind jetzt nicht neu eingeführt worden, sondern die sind einfach nicht so gebräuchlich. Und es gibt ein schönes Wörterbuch, da könnt ihr reingucken. Das heißt geschicktgendern.de. Das ist auch kostenlos nutzbar. Da sind solche Umschreibungen auch immer schon drin und da gibt es eben viele schöne andere Wörter, die genutzt werden können, anstatt unseres Beispiels jetzt Putzfrau, zum Beispiel Putzkraft oder Putzpersonal oder Putzkolonne, verschiedene Arten, das anders zu umschreiben.
Okay, das heißt, da darf man kreativ sein.
Absolut, ja. Muss.
Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und zwar,
klar, immer.
Wo es sich für mich auch wieder ganz komisch angefühlt hat. Und dann im Nachhinein habe ich aber gedacht, dass es eigentlich Sinn macht. Und zwar der Körper bei einer Frau Da hat eine Trainerin mal die Körperin gesagt. Das hat sich für mich sehr komisch angefühlt und ich habe aber dann gedacht, es ist ja ein weiblicher Körper. Also offensichtlich kann es ja nicht sein, dass man hier eigentlich die weibliche Form nutzen muss.
Ja, das ist eine sehr, 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 sehr komplexe Frage wirklich, wie da vorgegangen werden sollte, weil das ist ein tolles Beispiel dafür, eben der Körper, wo wir eine Trennung haben. Da ist das grammatische und das biologische Geschlecht ein anderes. Das ist im Deutschen ein bisschen tricky. Also grammatisches Geschlecht ist in diesem Fall eben Maskulinum, ne? Der Körper. Aber das biologische Geschlecht, das Wort des Körper, ist eigentlich erstmal ein neutrales, weil der Körper ist an sich erstmal nicht Maskulinum und Femininum, sondern wir haben ein also aus dem Lateinischen kommt, Corps, kommt dieses Wort und das ist erstmal nicht geschlechtlich. Natürlich hat dann der Feminismus schon eigentlich seit den 80er Jahren dazu begonnen, auch solche Wörter für sich zu vereinnahmen und zu sagen, ja, wenn das jetzt der Körper von einer Frau ist, dann hat er quasi auch ein anderes biologisches Geschlecht, aber an sich ist das streng genommen nicht so. Und hier würde ich auch nicht diese aus meiner Sicht zu radikale Position unterstützen, weil das dem Thema eben nicht gut tut, sondern wenn wir tatsächlich jetzt auch anfangen, alle anderen Wörter anzupassen, die eigentlich sich weder auf Männlichkeit noch Weiblichkeit noch andere Geschlechter beziehen, dann haben wir noch größere Hürden, das Thema durchzusetzen. Und wir sehen ja jetzt schon, es gibt so viele Shitstorms bei dem Thema. Ich kenne Sprachwissenschaftlerinnen, die bekommen Morddrohungen, weil sie sich für das Gendern einsetzen. Wir bekommen jeden Tag 2 bis 3 Hasskommentare unter unsere YouTube-Videos. Also es gibt noch so viele Menschen, die dieses Thema überhaupt nicht verstehen und auch versuchen zu unterdrücken, dass ich jetzt erstmal dazu raten würde, sich bei dem Fall jetzt der Körper der Frau, also sich auch hier bei der Körper zu bleiben und das nicht anzupassen. Letztlich kann das sein, dass das in 50 bis 100 Jahren nochmal anders ist, weil sich, wie gesagt, Sprache weiterentwickelt. Das können wir nicht vorhersagen. Aber wie gesagt, jetzt würde ich das noch nicht unterstützen.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein schönes Beispiel dafür, wie fließend diese Grenzen sind. Also
total.
Und das auch als Einladung zu sehen dafür, immer wieder das Mindset auch zu hinterfragen. Also vielleicht ist es jetzt in deinem Fall, wie du gerade beschrieben hast, für dich fühlt sich das jetzt gerade nicht richtig an, eher vielleicht sogar kontraproduktiv im Moment, aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Ne? Also wirklich so fluid zu bleiben, wie Sprache ja auch schon immer war. Ja.
Genau.
Ich würde gerne zu unserem zweiten Themenblock rüberspringen. Vielleicht noch abschließend, ich glaube, dass gendergerechte Sprache, so wie ich dich kennengelernt habe, was ich auch über dich und euer Unternehmen gelesen habe, ein Thema von vielen ist für Unternehmen. Also ich glaube, dass es noch ganz, ganz viel, worüber du sprechen könntest, wie in Unternehmen Sprache dazu führt, eine bessere Kultur zu entwickeln. Aber vielleicht ist das ja ein schöner Einblick schon mal gewesen in ein konkretes Thema.
Super, ja.
Genau, der zweite Themenschwerpunkt war ja die Wirkung von Sprache auf das eigene Mindset. Und das interessiert mich natürlich als jemand, der Achtsamkeit praktiziert, als jemand, der Coach ist, der auch selbst sehr viel mit Selbstcoaching arbeitet, mit Affirmationen, mit Meditation, den ganzen Dingen. Und deshalb finde ich es spannend, darüber mal zu sprechen, wie diese innere Stimme, die wir haben, was die für eine Macht auch hat. Kennst du deine innere Stimme?
Ich habe mehrere. Ja. Ich habe mehrere und die sind nicht immer alle wohlwollend. Die sind miteinander im Dialog, die sind im Streit. Manchmal sind sie einer Meinung, das kommt aber nicht so häufig vor. Ja, also extrem wichtiges Thema, weil es ist einfach grandios, unsere Möglichkeiten, die wir haben. Du hast das eben angesprochen im Bereich Coaching, im Bereich Meditation, im Bereich Selbstaffirmation, auch der gesamte Bereich der Psychotherapie zum Beispiel, arbeitet vor allem über sprachliche Dynamik, weil es werden Angebote gegeben, den inneren Monolog oder auch Dialog oder Multilog in dem Fall. Ich hoffe, die meisten haben einen Multilog und nicht nur einen Monolog.
Absolut.
Den zu verändern. Du haben das ja auch vorhin in dieser schönen Anfangsmeditation gesagt. Und alle Menschen, die meditieren oder auch die solche geführten Entspannungsreisen machen oder die sich auch vielleicht solche Traumreisen anhören, die kennen das ja auch an sich. Wie wir uns selbst dadurch positiv beeinflussen können, wie wir uns positiv manipulieren können, allein, dass wir gewisse Wörter selbst benutzen oder dass wir gewisse Wörter auch hören. Mhm. Und da hat Sprache einfach eine sehr, sehr große Macht. Die wird natürlich, leider zeigen das auch viele politische Systeme, genutzt für Manipulation und Propaganda. Mhm. Die können wir aber natürlich auch sehr positiv selbst nutzen. Weil wenn das nicht so wäre, dann würde die ganze Psychotherapie nicht funktionieren. Und auch das ganze Coaching und so, das arbeitet ja alles mit sprachlichen Methoden, wie ich alternative Realitätsangebote oder auch alternative Angebote mit mir selbst zu reden anbiete. Ein ganz profanes Beispiel, was wir auch alle kennen aus dem Leben. Ich kann ein Glas auf den Tisch stellen und ich kann es mit Wasser begießen und dann kann ich sagen, je nachdem, wie ich das betrachte, das Glas ist halb leer oder es ist halb voll. Je nachdem, welche Perspektive ich einnehme. Ja. Ich kann auch sagen, das ist auch so ein typisches Beispiel aus dem unternehmerischen Diskurs, hey, das ist eine tolle Chance. Oder ich kann sagen, das ist ein Problem. Mhm. Je nachdem, wir nennen das aus der Linguistik Perspektivierung, je nachdem, welche Perspektivierung ich auf etwas einnehme, kann ich unterschiedliche Realitäten und auch Gefühle erzeugen. Allein dadurch, dass ich meine Sprache ändere. Und deswegen ist das ein riesiger Fundus für alle Menschen, die an ihrem Mindset arbeiten möchten, aber auch für alle Menschen, die sowas professionell anbieten.
Ja, ich erinnere mich gerade an so einen Cartoon, den ich mal gesehen habe mit dem Glas Wasser, das man erkennt. Ja. Von allen Varianten. Am schönsten fand ich, das Glas ist 100% gefüllt, 50% mit Wasser, 50% mit Luft.
Das ist sehr cool. Das ist nochmal ein ganz, ganz neues Reframing. Das kannte ich noch nicht. Aber ja, da sieht man, da sehen wir, es gibt nicht nur zwei Möglichkeiten der Perspektivierung, sondern es gibt unendlich viele.
Ja. Ich glaube, dass das Thema schon, also dieses Thema, wie kann ich mein Mindset beeinflussen durch die Sprache, das ist, glaube ich, kein neues Thema. Ich glaube, dass die meisten das schon, also sich damit beschäftigt haben, so einfache Dinge wie Herausforderungen und Probleme. Oder es gibt auch dieses schöne Beispiel, das kann ich nicht oder das kann ich noch nicht. Ja. Mhm. Ich habe in deinem Vortrag, den ich auch verlinke, gesehen, dass du von zwei Wörtern gesprochen hast, die ich sehr spannend fand. Ich gucke gerade, wo ich das aufgeschrieben habe. genau, du unterscheidest zwischen Annäherungsziel und Vermeidungsziel. Dann hast du dieses schöne Beispiel, ich gönne mir mehr Ruhe und ich stresse mich weniger. Beides ja die gleiche Aussage, aber komplett andere Sätze. Ja. Da würde ich gerne nochmal mit dir eintauchen.
Ja. Also ich habe ja in dem Vortrag allgemein darüber auch gesprochen. Also es ist sehr kurz, deswegen konnten wir es jetzt nicht komplett umreißen. Aber wenn wir uns mal so zuhören, wie wir als Menschen dazu tendieren, miteinander zu sprechen oder auch selbst mit uns zu sprechen, dann haben wir meistens irgendwie einen Negativity Bias. Das heißt, wir betrachten Dinge eigentlich eher von einer negativeren Seite. Und da ist dieses Beispiel eben, das ich gebracht habe, dass die meisten eben davon reden, was sie sozusagen nicht wollen oder was sie auch nicht können. Das hast du eben auch gerade gesagt. Das heißt, wir sind immer so in dieser Mangelwelt und dann sagen wir zum Beispiel auch, ich muss mich unbedingt weniger stressen.
Das Wort muss ist auch wundervoll.
Absolut, da kommen wir gleich dazu. Ja, eins meiner liebsten Wörter, die es zu vermeiden gilt. Also genau, und wenn ich eben immer in diesem Frame, also so nennen wir das eben auch aus der Sprachwissenschaft, also ich kann quasi einen gewissen Rahmen in meinem Gehirn aufrufen und in dem lebe ich dann gewisserweise auch, weil ich befülle den mit Wörtern. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich eben Dinge so betrachte, dass ich sie vermeiden muss. Das hast du auch eben gerade schon angeführt, das sogenannte Vermeidungsziel, das gehört dazu. Ich muss weniger arbeiten, ja, ich will mich weniger stressen. Also ich betrachte immer das Ganze aus einer Mangelperspektive, aus einem Mangelframe. Und somit bin ich dann auch immer selbst in einer Mangelposition, dass ich quasi als Person unzulänglich bin. Ich bin nicht richtig so wie ich bin. Ich bin in meiner negativen Selbstkonzeptualisierung. Und deswegen rate ich eben dazu, und das ist jetzt ja auch nichts Neues, das ist auch lange schon in der Psychotherapie benutzt, auch im Coaching, sich solche Dinge aufzuschreiben, die wir immer wieder selbst zu uns sagen, ja, in diesem inneren Monolog, Dialog, Multilog oder sowas, quasi, ne? Ich will mich weniger stressen, ja. Oder ich stresse mich weniger, wenn ich das ganz, ganz oft zu mir sage. Und das einfach mal zu hinterfragen, warum sage ich das denn? Und könnte ich das auch nicht anders sagen? Weil diese Ersetzung, die wir dann eben auch vornehmen im Coaching oder die dann auch in der Psychotherapie kommen würde, wäre, dass ich ein alternatives Ziel habe, also ein alternatives sprachliches Ziel. In der Realität ist es dann wieder dasselbe. Ich sage dann nämlich sprachlich zum Beispiel, ich gönne mir mehr Ruhe. Mhm. Da komme ich dann bei beiden, egal ob ich sage, ich stresse mich weniger oder ob ich sage, ich gönne mir mehr Ruhe, komme ich beim selben Punkt raus. Zum Beispiel, dass ich nur noch 80% arbeite. Aber es hat in meinem Gehirn was anderes stattgefunden. Ich habe nämlich kein Vermeidungsziel, sondern ein sogenanntes Annäherungsziel aufgerufen. Und durch diese zwei Wörter, die da drin sind, gönnen und das zweite Ruhe, wird eben was in mir aufgerufen, ein anderer Frame. Ja, nicht dieser Negativity-Frame, sondern ein Positivity-Frame, weil alle Menschen möchten sich gern was gönnen und fast alle Menschen möchten auch Ruhe. Und die meisten Menschen möchten keinen Stress und vermeiden ist auch wieder ein negativ besetztes Wort. Also dadurch kann ich allein schon durch diese sprachliche Ersetzung eine andere Realität schaffen. Also weniger Vermeidungsziele, mehr Annäherungsziele sprachlich verbalisieren.
Ja. Und wenn wir jetzt diese schönen Beispiele nehmen und das versuchen, in unseren Alltag zu integrieren, wir haben eben schon darüber gesprochen, was fühlt sich natürlich an und was nicht. Mhm. Und wie schaffe ich es am besten, dass ich auf der einen Seite möglichst schnell in so eine Natürlichkeit komme, also dass dieser Prozess nicht so lange ist und aber auch, dass meine Umwelt und ich selber nicht denke, ich bin irgendwie ein Roboter oder unempathischer Mensch, der versucht nur noch in linguistischen Formeln, Frameworks zu sprechen. Ich habe das Thema in diesem Podcast auch schon öfter gehabt, zum Beispiel, wenn es um GFK, um gewaltfreie Kommunikation geht. Mhm. Ja. Also wie kann ich mit jemandem in einer angespannten Situation, die emotional sehr geladen ist, gewaltfrei kommunizieren, ohne dass es klingt, als wäre ich ein Roboter? Das finde ich so spannend, die Frage. Vielleicht hast du da noch eine Perspektive.
Ja, gut, dass du das auch noch ansprichst, ja, also gewaltfreie Kommunikation oder auch achtsame Kommunikation, das sind ja also wirklich alles Bereiche, die solche Dinge auch mitdenken. Und ich glaube, dass das Erste, was uns allen schon hilft, ist, uns von diesem Perfektionismus zu befreien. Mhm. Alle Leute, die ich kenne, die auch selbst Trainings geben zu gewaltfreier Kommunikation oder auch selbst ich als Linguistin. Wir sind niemals in allen Prozent der Fällen absolut gewaltfrei. Es ist einfach utopisch, dass wir uns, gerade wenn wir mündlich sind und gerade wie du auch sagst, in einer extrem angespannten Situation, ist es eigentlich kaum möglich, sich jedes Mal so zu monitoren, dass wir uns selbst im Griff haben und wiederum Rückgriff nehmen auf diese Konzepte der gewaltfreien Kommunikation. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, zu sagen, hey, ich kenne überhaupt diese Konzepte und ich bin auch gewillt, achtsam zu kommunizieren. Das ist nämlich auch wieder ein schönes Reframing, dass ich eben ein Annäherungsziel habe, zu sagen, ich kommuniziere achtsam und nicht zu sagen, ich kommuniziere weniger mit verbaler Gewalt. Das wäre wieder das Vermeidungsziel. Ja, also sich das zu sagen, ich kommuniziere achtsam und mich möglichst oft auch daran zu erinnern im Alltag. Mhm. Ja. Und der zweite Schritt war, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wir brauchen dafür, dass wir in unserem Sprachverhalten arbeiten, brauchen wir externen Input. Wir können nicht nur selbst mit uns daran arbeiten. Diesen externen Input kann ich bekommen, indem ich jetzt beispielsweise einen Coach habe oder ich habe Psychotherapie oder ich höre diesen wunderbaren Podcast, in dem wir darüber reden. Oder die einfachste Methode ist eben, ich nehme mich selbst auf und höre mir zu. Das ist dann auch ein externer Input, indem ich einfach mal meinen nächsten Vortrag oder auch vielleicht ein Gespräch mit jemandem auf mein Handy aufnehme. Natürlich davor mit Zustimmung, immer einfach, wenn es so auch im privaten Bereich anfängt, vielleicht mit dem Lebensgefährten, der Lebensgefährtin oder auch mit einem anderen Menschen, mit dem ihr vertraut seid, und dann dieses Gespräch euch wirklich anhört und dann einmal vielleicht auch nochmal die Geschwindigkeit verlangsamt und euch gewisse Wörter oder auch Wortkombinationen rausgreift, die eben solche Negativity Biases beinhalten. Und allein dadurch, dass ihr dann diesen analytischen Zugriff euch gönnt für halb Stunde mal oder so, ist ein Eingriff in das eigene Sprachverhalten gegeben. Und dann wird es wahrscheinlicher, dass ihr das nächste Mal in einer solchen Situation automatisch euch wieder darum erinnert. Mhm. Das passiert halt eben aber nicht, wenn ich mir immer nur selbst in meinem Kopf sozusagen zuhöre und denke, oh, ich kriege doch mit, was ich sage. Da kann ich doch einfach das nächste Mal ein bisschen achtsamer sein. Nee, wir blenden ganz, ganz viel von dem, was wir sagen, aus und kriegen das nicht bewusst mit. Deswegen brauche ich immer diesen externen Input.
Ja. In der letzten Podcast-Folge, Folge 36 mit Jörn Appel, da haben wir darüber gesprochen, wie man Meetings gestalten kann, und haben auch sehr,
cool.
kann ich sehr empfehlen, die Folge.
Ja.
Kleiner Querverweis. Da haben wir darüber gesprochen, auch wie Sprache in Meetings eingesetzt wird und was manchmal kleine Formulierungen oder Formulierungsänderungen für einen Impact haben können. Und da fand ich sehr interessant, dass Jörn auch aus der Wissenschaft, also aus der Verhaltensforschung, gesprochen hat, dass man eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen braucht und dass durch das Ändern des Verhaltens dann auch sich die Denkweise und das Mindset dahinter verändert. Und das finde ich gerade schön, dass wir das so direkt verknüpfen können und wir jetzt beide heute nochmal tiefer reingegangen sind in das Thema Sprache.
Ja, also das ist ein super Tipp auch zu sagen, wenn wir jetzt gerade, wir hatten jetzt gerade die privaten Gespräche, jetzt das nochmal zu öffnen, auch wie ist es denn in professionellen Gesprächen? Mhm. Und wir selbst denken dann immer, auch ich kann das doch nicht so oft sagen, das wirkt doch dann redundant oder das wirkt seltsam. Menschen brauchen bis zu 6 bis 7 Wiederholungen, bis sie sich etwas eingeprägt haben. Und deswegen, das ist bei politischer Kommunikation ganz typisch, wenn wir uns da so Reden anschauen, fragen wir uns, warum redet er immer wieder von Vertrauen? Warum redet er immer wieder von Nachhaltigkeit? Oder warum redet die immer wieder von irgendwelchen Werten oder so? Also wir brauchen eine gewisse Frequenz, damit wir Dinge aufnehmen können. Und das betrifft dann eben in professionellen Kommunikationssituationen wie in Meetings, dass ich zum Beispiel meine Kernthemen immer wieder aufgreife. Mhm. Und wo wir jetzt auch zum Beispiel gerade in Meetings sind, das lässt sich aber auch auf andere Situationen übertragen, wie ich quasi an meinem Mindset arbeiten kann oder auch wie ich achtsamer kommunizieren kann, dass ich versuche, solche Allgemeinplätze wegzulassen. Sowas wie, das macht man halt so oder das ist halt so. Und solche, wir nennen das Heckenausdrücke, solche Heckenausdrücke wie halt, irgendwann mal, vielleicht, die einfach zu reduzieren. Ja, siehst du, wollte ich auch schon wieder zu sagen, einfach zu reduzieren, die zu reduzieren. So, warum? Die dienen nämlich dazu, dass wir Dinge abmildern. Es kommt auch aus einem anderen Bereich, bei dem es auch manchmal sinnvoll war, Dinge abzumildern, aber in den meisten Situationen, gerade wenn es im beruflichen Kontext geht, wo ich sehr klar Dinge kommunizieren möchte, hat es eher einen negativen Impact auf mich. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt jemandem sage, ja, ich mache vielleicht das Projekt oder ich mache diesen Vortrag, ja, vielleicht. Hat ein abschwächendes Momentum, wenn ich sage, ich mache den Vortrag, hört sich das viel klarer an. Und wenn ich antworte zum Beispiel, warum machst du das so? Wenn ich dann darauf antworte, ich mache das so, weil das für mich die beste Option ist oder weil das für mich die einfachste oder die schnellste Lösung ist, hört sich das auch wieder sehr viel klarer an und auch achtsamer für mich selbst, wie wenn ich antworte, ja, das macht man halt so. Weil dieses Mann ist wiederum so eine konfuse Masse oder auch teilweise, ja, kulturelles Wissen, nur weil irgendwann Dinge mal so gemacht wurden, bedeutet das nicht, dass das die beste Lösung sein muss oder dass das auch die für das Team die beste Lösung sein muss. Und deswegen ist das eine sehr gute Möglichkeit, auch schon an sich selbst zu arbeiten und zu gucken, okay, wo sage ich solche Allgemeinsätze, Allgemeinplätze? Und das ersetze ich dann einfach durch eine individuelle Erklärung. Ich mache das, weil, oder auch vorhin hast du gesagt, das müssen. Wenn du dir Sprachsequenzen anhörst von Menschen, ist ein Wort, was unglaublich viel genutzt wird, ist das Wort müssen. Und wenn wir uns wirklich sprachphilosophisch damit beschäftigen, was wir müssen, dann du weißt das, weil du hast den Vortrag von der Zeit, die ja auch gehört, wir müssen nichts außer sterben. Für alles andere können wir uns, ich behaupte, in fast allen Situationen für andere Dinge entscheiden. Und das ist achtsamer wiederum auch gegenüber mir selbst, also für mein Mindset. Wenn ich mich ernsthaft frage, nächstes Mal, wenn ich sage, ich muss ins Meeting oder ich muss jetzt die Freundin anrufen, einfach ehrlich zu sagen, so nein, ich möchte ins Meeting oder ich möchte die Freundin anrufen oder auch ich will das nicht, ich will sie nicht anrufen. Und dann zu sagen, okay, bin ich auch bereit, die Konsequenzen zu tragen, dass sie vielleicht sauer ist, dass sie eine Erklärung dafür haben möchte, aber nicht immer zu sagen, ich muss, weil das stimmt einfach nicht und das ist dann kein klares Mindset.
Absolut, ja. Wir sind jetzt reingezoomt in diese zwei schönen Themenblöcke und haben es gerade noch ein bisschen aufgemacht. Ich würde gerne noch mal einmal zum Ende rauszoomen und ich würde gerne einen kleinen Audiosnippet einspielen von Professor Lehrer Boroditsky, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die zum Thema Sprache noch etwas sagt.
Now, the beauty of linguistic diversity is that it reveals to us just how ingenious and how flexible the human mind is. Human minds have invented not one cognitive universe, but 7,000, or 7,000 languages spoken around the world. And we can create many more. Languages, of course, are living things, things that we can hone and change to suit our needs.
Fand ich sehr poetisch.
Ja, super, super auch, weil sie nochmal sagt, wie viel Sprachen wir haben auf der Welt und jede Sprache konzeptionalisiert Dinge wiederum anders. Also das heißt, Sprache hat so einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung, dass wir das manchmal vergessen.
Ja, und ich mag auch dieses Bild, dass die Welt, also die einzige Konstante in der Welt ist ja die Veränderung. Und wir versuchen uns als Menschen, weil wir Kontrolle mögen und Planbarkeit mögen, versuchen uns immer Konstrukte zu bauen, die dann für uns die Realität sind und diese Konstrukte auch immer mal wieder zu hinterfragen, zu verändern, auch dran zu schütteln, kann uns, glaube ich, als Gesellschaft nur gut tun.
Absolut, ja. Also immer wieder dekonstruieren. Also da bin ich eine totale Anhängerin dieses Verständnisses, dass ich Sache konstruiere, um es für einen gewissen Zeitraum mir Halt zu geben oder auch um Verstehen zu haben. Und dann muss ich es aber auch wieder dekonstruieren, weil sonst komme ich nicht weiter als Gesellschaft. Und ich muss offen sein für Neues, ich muss auch offen sein für Veränderungen. Ich kann die Ängste zulassen, aber ich darf nicht den Mut verlieren, dass Veränderung etwas Böses ist. Es ist etwas, deskriptiv gesehen, etwas ganz Natürliches jedes biologischen Systems.
Ja. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum gerade in konservativen Kreisen, was wir jetzt auch gerade während der Wahl gut beobachten konnten, so festgehalten wird an Ideen, die für einen Großteil der Gesellschaft, zumindest der jüngeren Gesellschaft, einfach nicht mehr die Realität ist. Ne?
Gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Menschen aus dem Vorstand oder auch in anderen Führungskräften zusammensitze, die über 60 sind, habe ich manchmal das Gefühl, wir leben in zwei verschiedenen Gesellschaften. Das ist schon eine andere Wahrnehmung, die existiert, der Kreise, der Menschen, die jünger sind und Menschen, die älter sind, was dann oft eben auch korreliert mit konservativeren oder mit progressiveren Weltanschauungen. Und das muss ganz dringend zusammengebracht werden.
Wir kommen zum Ende. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich bei LinkedIn gesehen, dass du ein Katzenfan bist.
Ja.
Also, was heißt Überraschung? Eine Überraschungsfrage. Und zwar würde mich interessieren, also ich habe auch zwei Katzen und beschäftige mich auch viel mit denen. Was konntest du von deiner Katze, deinen Katzen lernen über Sprache? Weil ja ganz offensichtlich ihr eine ganz unterschiedliche Sprache spricht.
Ja, wie cool. Was für eine coole Frage. Also ich glaube, so kreativ war bisher noch niemand. Das ist echt der kreativste Podcast, in dem ich war. I love it. Gute Frage, was ich von meiner Katze über Sprache lernen konnte. Ich glaube zumindest das Verständnis, dass es unterschiedliche Ebenen gibt von Sprache, weil letztlich, ich beschäftige mich ja als Linguistin viel mit der, also auch mit der grammatischen oder auch der Wortebene oder der Textebene von Sprache. Und das sind alles Ebenen, mit denen ich mit meiner Katze nicht kommunizieren konnte, offensichtlich, weil sie nicht die deutsche Grammatik beherrscht und ich wiederum auch nicht. Wenn es sowas gibt, eine Grammatik einer Katzensprache. Aber eben ja, dass es eben Ebenen der Sprache gibt, die eben über diese reine Wortebene rausgehen. Also wir haben die Ebene der Mimik, der Gestik, der Laute. Und ich meine, damit konnten wir uns sehr, sehr gut austauschen und auch zu sehen, dass es möglich ist, über solche Ebenen eine Beziehung auch aufzubauen, über Blicke, über Bewegungen, über wiederkehrende Muster, die sind und einfach zu sehen, wie multifunktional ja, Sprache ist und dass es also auch für Menschen ja, die unterschiedliche Sprachen sprechen, ja, oder auch Menschen, die gar keine Lautsprache, so wie wir sie jetzt können, sprechen, weil sie stumm sind und die Gebärdensprache sprechen. Ja, also dass es Möglichkeiten gibt zu kommunizieren, dass wir uns aber darauf einlassen müssen, dass wir auch immer auch, deswegen fand ich das schön, dass du das auch immer wieder betont hast, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es eine Realität gibt, die richtige ist, sondern dass jede Person eine andere Realität hat, auch jedes Wesen eine andere Realität auch hat, dass das auch Berechtigung findet. Und dass es Demut und auch Respekt vor dieser anderen Realität braucht und dass ich mich natürlich auch darauf einlassen möchte. Nur dann kann ich mich auch eben weiterentwickeln. Und ich glaube, was ich von meiner Katze am meisten gelernt habe, ist, dass Ruhe, wie wichtig Ruhe ist und wie wichtig Chillen ist.
Da sind meine auch
Jenseits von
sehr gut
Sprache.
drin.
Ja, das ist, glaube ich, ist super Katzeneigenschaft.
Ja. Wir kommen zu den letzten beiden Fragen. Die erste Frage ist, wenn es eine Sache gibt, die du den HörerInnen mitgeben möchtest, was wäre das? Kann ein Tool sein oder eine Idee oder...
Ja, fangt an. Ja, also ich meine, es ist jetzt 13:10 Uhr, wenn wir den Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht, wann er ausgespielt wird. Wenn ihr uns hört, probiert einfach rum, nutzt die nächste Form, die ihr sprechen möchtet. Nutzt eine Gender-Variante. Probiert es einfach aus. Seid bereit, euch drauf einzulassen. Es tut weniger weh, als wir alle denken.
Also das Spielerische mit einladen.
Genau, spielerischer Umgang. Und somit entstehen dann auch wiederum Gespräche in der Gruppe zum Beispiel. Und das bringt einfach das Thema auf den Tisch, ohne dass wir jetzt gerade politisch darüber diskutieren müssen, sondern ich kann als Individuum meine Sprachverantwortung nutzen. Und das immer mal wieder, es muss ja nicht jedes Mal sein, aber zumindest einmal am Tag kann ich es irgendwo einbauen in einen Satz.
Und wenn ich mehr über dich erfahren möchte, wie mache ich das am besten? Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst? Das Video, was wir eben schon zweimal erwähnt haben, werde ich auf jeden Fall verlinken. Deine Webseite, was kannst du empfehlen?
Ja, also ich empfehle, wenn ihr euch mehr über Sprache anlesen möchtet, empfehle ich euch mein Buch Sprache denkt Female. Da geht es um intelligente und wertschätzende Kommunikation, also auch um vieles, was wir heute gesagt haben, achtsame Kommunikation. Wie reframe ich, wie arbeite ich mit meinem inneren Monolog, Dialog, Multilog? Wenn ihr euch mehr für das Thema Frauen und gendergerechte Sprache interessiert, empfehle ich mein Buch Female Leadership. Wenn ihr euch für das Thema mentale Diversität, Umgang mit verschiedenen menschlichen Konstitutionen beschäftigt, empfehle ich euch meine neue Kolumne im Human Resources Manager, Mental Breakdown, wo ich auch über meinen Burnout, über meinen Umgang mit meiner Angststörung spreche. Ja, und sonst, guckt auf unsere Website, da sind alle meine Bücher, auch meine Kolumnen und auch alle meine anderen Veröffentlichungen drauf. Also wir haben unter der www.lub-mannheim.de haben wir zwei Rubriken, einmal die Presse und einmal die Research. Da findet ihr alle aktuellen Veröffentlichungen. Und ich glaube, der allereinfachste Weg ist, mich einfach zu googeln, weil ich habe viel dafür getan, das Internet voll zu spammen. Also damit werdet ihr sehr, sehr, sehr schnell fündig werden zu irgendeinem coolen neuen Artikel von mir.
Sehr schön. Damit wird der Tag nicht mehr langweilig.
Nee, gar nicht. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wenn ihr mal schöne Hasskommentare lesen wollt.
Ja, mir fallen auch gerade noch ganz, ganz viele Fragen und Themen ein, aber lass uns gerne zum Abschluss kommen. Ja. Danke dir für deine Zeit. Ich habe richtig gemerkt, wie du für das Thema begeistert bist, wie du auch Lust hast, auf neue Perspektiven und neue Dinge zu lernen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, werde auch auf jeden Fall beim Schneiden, wo ich ja die Chance habe, das nochmal alles zu hören, mir die eine oder andere Notiz machen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Arbeit und vor allen Dingen auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, du hast ja eben beschrieben, es ist gerade eine Veränderung des Bewusstseins auf kollektiver Ebene und das ist, glaube ich, auf der einen Seite etwas, wo sich das äußert, wo man sieht, auf der anderen Seite aber auch etwas, wo es konkret mit beeinflusst wird.
Ja, super. Ich habe auch zu danken, Daniel, für diesen wirklich sehr, sehr gut vorbereiteten und auch also wirklich intellektuell anspruchsvollen Podcast. Richtig, richtig cool, richtig cool. Auch danke, Anna. Ich weiß, du hast auch mitgearbeitet und ich habe mich natürlich ganz besonders über die Katzenfrage gefreut. Ja, neben unseren allgemeinen fachlichen Themen eben auch dieses persönliche Thema nochmal integriert zu haben mit der Anfangsmeditation. Das war auch für mich eine neue Erfahrung. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank dafür.
Ich hoffe, diese Folge war inspirierend für dich und du konntest ein paar neue Ideen mitnehmen. Wenn du magst, nimm dir doch einen Moment, um für dich selbst zu entscheiden, welche Sprache, zum Beispiel beim Umgang mit Geschlechtern, zu dir passt, also zu dem Menschen, der du gerne sein möchtest. Alle Links zu Simone, ihren Unternehmen und ihren Büchern findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern und bleib achtsam!